Ich habe euch heute was mitgebracht, ihr habt es schon gesehen. Was sagt das wohl? Schlecht aufgepumpt, ja, alles auch, aber Fußball, was ist, wenn ich jetzt so mache, Sebastian? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe etwas gemacht zu dir hin, ich habe zugespielt, abgegeben, ich habe dir den Ball abgegeben. Okay, das ist Thema für heute Morgen. Ich habe noch mehr Bälle dabei, kann noch jemand fangen? Nee, ich mache es während der Predigt irgendwann. Falls jemand einschläft, patz! Es geht auf die WM zu, wisst ihr das? Alle Männer, ja, WM, manche Frauen auch. Ja, das ist ja immer so eine Diskussion, ja, Fußball und da sitzt immer dann vor der Klotze und bei WM sind wir doch eins, oder? Frauen und Männer, oder? Naja, okay, deswegen habe ich das Thema ausgesucht heute Morgen. Am 17.06. geht es nämlich los gegen Mexiko, Deutschland gegen Mexiko, also das erste Deutschlandspiel, es geht schon früher los. Und deswegen habe ich gedacht, das Thema passt eigentlich auch, dann sind wir schon mal ein bisschen auf Fußball eingestellt, aber auch auf noch viel wichtigere Dinge, nämlich an was wir eigentlich glauben. Also wenn ihr das Thema danach vergesst, dann weiß ich auch nicht mehr. Abgeben. Ich habe euch eben mehrere verschiedene Bälle mitgebracht, denn eben das Thema abgeben, um das geht's heute. Ich mache jetzt lieber mal nicht irgendwelche Spirenzeln mit dem Fußball, schon wird's peinlich. Ich habe das nicht, Sebastian kann das besser, willst du noch was vorführen? Nein, okay. Aber wir kommen später nochmal auf die Bälle zu sprechen. Ich möchte euch in einen Text mit hineinnehmen und gleich vorlesen, der scheinbar erstmal gar nichts mit abgeben zu tun hat oder übergeben oder an jemand anders weitergeben. Jesus Christus ist mal wieder im Gespräch mit vielen anderen Menschen, ja, mit Juden, gläubigen Juden. Jesus Christus ist der Sohn Gottes und wenn er ja redet, dann war es ja nicht immer so, dass alle abgenickt haben. Ah, toll, Jesus, schön, sagst du das und kann ich annehmen. Sondern das gibt immer wieder auch so Reibereien, ja, wo sie sagen, hey, das kann ich eigentlich nicht so annehmen, was du da sagst, Jesus. Und dass du behauptest, Gottes Sohn zu sein, das geht mal gar nicht. Aber schauen wir erstmal in den Text hinein für heute Morgen. Er steht in Johannes 10. Ich habe die Verse 11 und die Verse 14 bis 16 mitgebracht für heute Morgen. Und das möchte ich mit euch gerne lesen. Ihr habt es auch hier an der Wand. Jesus sagt dort zu den Juden, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Es ist ein Text mit einem Bild, was uns manchmal auch ein bisschen aufstößt. Wer will schon ein Schaf sein? Ja? Und die Frage ist immer noch da, was hat das mit Abgeben zu tun? Scheinbar nichts. Und ich gebe euch recht, wenn wir bei dieser Stelle bleiben, dann hat das nichts mit Abgeben zu tun. Jesus beschreibt sich selbst als Hirten. Ich bin der gute Hirte. Und die Schafe, wer sind die? Das sind die Juden. Er spricht die Juden an und sagt, ihr seid die Schafe, ihr seid die Herde. Wenn man sich den Kontext anschaut, ist es ganz klar, dass jetzt erstmal das Volk Israel gemeint ist. Es sind die Menschen, die zu diesem Volk gehören, wo Gott 2000 Jahre schon Geschichte schreibt oder noch mehr, über 4000 Jahre vor Christus. Menschen, mit denen Gott wirklich etwas erlebt hat, haben. Wir können das alles im Alten Testament nachlesen, das wäre jetzt zu lang, das alles vorzulesen, was Gott alles mit diesen Menschen, mit diesem Volk Israel erlebt hat. Aber wenn wir das mal tun und alles so nacheinander lesen und plötzlich in die Psalme kommen, dann bleiben wir wie versteinert vor diesem Psalm 23 hängen. Und wir kommen ins Stocken und sagen, hey, Moment mal, was passiert da eigentlich? Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und im Psalm 23 steht dort, Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Gott, der Schöpfer von allem, er ist der gute Hirte. Und versteht ihr, diese Reibung, die da entsteht, da steht plötzlich ein Mensch vor dir, der behauptet, der gute Hirte zu sein, und alle Israeliten, das Volk Israel, die kennen diese Stelle, diesen Psalm 23, was behauptet er da? Er behauptet, dieser Herr zu sein. Aber das ist doch nur ein Mensch. Wie kann er das überhaupt von sich behaupten? Und ihr merkt, das muss in diesem Volk Israel damals eine Sprengkraft gehabt haben. Entweder man ist für ihn oder man ist gegen ihn, aber dann ist man wirklich richtig gegen ihn. Und wenn wir das wenn wir weiterlesen, dann heißt es, also sie haben schon auf den Boden gegriffen, haben die ersten Steine schon aufgehoben, sie wollten ihn steinigen. Das hatte Sprengkraft, diese Aussage. Aber dieses Bild von Schafen und Menschen, es passt eigentlich wie Faust aufs Auge. Denn wenn wir mal ehrlich sind, dann stellen wir fest, wer versucht, sein Leben ohne den auf die Reihe zu bekommen, der das Leben geschaffen hat, der irrt doch irgendwie das ganze Leben durch dieses Leben hindurch. Er ist doch wirklich so ein verlorenes Schaf, wo überall versucht, einen Sinn zu finden, aber nicht bei dem, der den Sinn geschaffen hat. Orientierungslos, ohne ein letztes Ziel. In einer Welt, die auf ein Ziel hingeschaffen ist, das aber niemand mehr erkennt, bedeutet, man ist verloren, man ist orientierungslos. So auf die Art, ich kenne das Ziel nicht, aber ich bin gut unterwegs. Es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Und heute dürfen wir wissen, durch das, was Jesus getan hat und was er vollendet hat, dass er wirklich dieser Hirte war und immer noch ist. Denn was er hier über sich als Hirten sagt, hat er wirklich getan. Er hat wirklich sein Leben für seine Schafe gegeben. In Johannes 15, Vers 13 sagt Jesus, niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und das ist eigentlich schön, dass er hier von Schafen wegkommt und sagt, ihr seid nicht nur meine dumme Schafe, sondern ihr seid auch meine Freunde. Ihr seid mehr wie nur Sklaven, sondern ihr seid echte Gegenüber von mir. Am Kreuz auf Golgatha stirbt dieser Jesus, dieser gute Hirte, dieser Sohn Gottes, aus Liebe zu denen, die ihn eigentlich damals noch gehasst haben und eigentlich noch komplett orientierungslos waren. Und heute ist es nicht viel anders. Viele Menschen sind orientierungslos. Sie wissen das Ziel nicht, aber sie sind gut auf dem Weg. Am Ende von unserem Text hier wird eigentlich klar, nicht nur das Volk Israel soll gesucht und gerettet werden, sondern auch die anderen Schafe. Es sind noch Schafe in der Fremde, verstreut, wahrscheinlich sind da verstreute Juden gemeint, die in andere Länder verstreut sind, aber letztendlich sind alle Menschen gemeint, die orientierungslos in dieser Schöpfung umherirren. Alle Menschen, also auch wir, 2000 Jahre später sind hier gemeint, die Jesus suchen will und zur Herde zurückführen will. Und ich muss wirklich immer wieder auch sagen, ja, wir Menschen, wir sind verirrt in dieser Weltgeschichte. Wir eiern in dieser Weltgeschichte herum und ohne Gott werden wir zwar auf dem Weg sein, aber ohne Ziel. Und das Schöne an dem Ganzen ist, und das ist eigentlich auch dieses Evangelium, was wir immer wieder verkündigen, wir verirren uns, wir irren zwar rum, aber Gott sucht uns. Er sucht dich und er sucht mich. Er möchte eben nicht, dass wir in diesem Verirrten bleiben. Und das zweite Schöne daran ist, dieser Gott bei diesem Suchen, er gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, dich und mich zu suchen. Er bleibt dran. Deshalb ist es heute so, dass es überall auf der ganzen Welt Menschen gibt, wie auch wir heute, die so schön sagen können, dass wir sein Eigentum sind. Wir gehören schon zu dieser einen Herde dazu, die ihm gehören. Wir haben gesagt, ja, wir gehören dir, Gott, weil wir dich erkennen durften in diesem Leben. Menschen aus dem Volk Israel, aus Deutschland, aus Amerika, aus Afrika, aus ganz Asien und so weiter, sie zusammen sind die gemeinsame Herde. Das Reich Gottes ist schon immer mono-multikulturell, wie man so schön sagt, wie wir immer wieder hören, wenn wir uns um Gemeinde Gedanken machen, wie soll die Gemeinde aussehen. Eigentlich müssten alle Generationen, alle Kulturen zusammenkommen, weil das ist die eine Herde Gottes. Aber einer für alle. Sie zusammen sind diese gemeinsame Herde. Und sie sind einem Hirten unterstellt, einem einzigen Hirten, und diesem Jesus Christus, an den wir glauben. Und wenn du ihn noch auf der Suche bist nach ihm, versuch's mit ihm. Frag ihn, bist du wirklich da? Und ich glaube, er wird sich dir zeigen. So wie ich es auch erleben durfte und viele hier im Raum auch schon erleben durften. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, hat er die größte Spaltung der Menschheitsgeschichte überwunden. Und zwar die Gebrochenheit, die gebrochene Beziehung zu Gott und Mensch. Aber dann geht es eben weiter. Ich möchte ja irgendwas mit abgeben heute sagen. Es ist nicht nur so, dass wir diesen Hirten nur kennenlernen, sondern er gibt uns alles, was wir dazu brauchen. In Johannes 10, Vers 27 geht es weiter in unserem Text bis 30. Dort heißt es, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Also wir dürfen ihn kennenlernen, indem wir ihm nachfolgen. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen, weil sie mir gehören. Sie sind meine Herde. Keiner hat mehr Anrecht auf diese Herde außer ich. Was mir mein Vater gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann es aus des Vaters Hand reißen, denn ich und der Vater, wir sind eins. Wir gehören zusammen. Und durch das, was Jesus hier sagt, was die Menschen aufregt, dass sie wirklich schon angefangen haben, Steine aufzuheben, ist letztendlich die Chance für uns Menschen, überhaupt wieder Orientierung zu bekommen in diesem Leben, dieser Schöpfung. Wir haben jetzt wieder Orientierung. Wir bekommen ewiges Leben von diesem Vater durch seinen Sohn. Wir sind fest verankert in seiner Hand. Er hält uns fest und er lässt uns nicht mehr los, nur wenn wir nicht mehr wollen. Er zwingt uns ja nicht. Aber er würde uns niemals wieder loslassen. Und er ist wahrhaftig Gottes Sohn, nicht nur Mensch. 100% Mensch, aber auch zu 100% Gott. Er und Gott sind eins. Und diese Aussage hat sie einfach zu Weißglut gebracht, die Juden damals. Aber andere erleben, wie Jesus ihnen auch noch den Glauben dazu schenkt und sagt, wenn ihr mir nachfolgt, ich schenke euch auch noch den Glauben dazu. Lasst euch darauf ein. Und das gilt heute auch noch. Wenn du es noch nicht glauben kannst, dann beginne ihm nachzufolgen. Er wird dir den Glauben noch dazu schenken. Die, die ihm gehören und glauben können, haben ein geistliches Ohr, um auf diesen Hirten hören zu können. Sie hören meine Stimme und sie folgen mir, weil sie meine Stimme kennen. Und wir kennen das ja, wir wissen ja, in dieser Welt sind ganz, ganz viele Stimmen, die dich rufen. Was du alles brauchst im Leben, was du alles noch in diesem Leben erleben musst, welchem Gott du auf dieser Erde folgen musst. Ich weiß nicht, was du alles zu deinem Gott erklärt hast in deinem Leben. Ich habe auch meine Götter, wo ich auch immer wieder sagen muss, aber du hast nicht das Anrecht auf mich. Wir sind gefährdet als Menschen, uns Götter zu machen. Der größte Gott und der schlimmste Gott ist man selbst. Wenn man sagt, ich bin mein Gott und ich gehöre mir allein. Kennen wir das? Und ich muss sagen, nein. Ich habe mich einem anderen Gott versprochen, dem einzigen lebendigen Gott. Ich bin nur Geschöpf. Und das tut manchmal weh einzusehen. Ich bin nur Geschöpf. Aber der Schöpfer ist größer. Zum Glück, Gott sei Dank. Er hat uns aber nicht nur ein Ohr gegeben oder zwei Ohren, um zu hören. Er hat sogar gesagt, ich begleite meine Herde. Ich lasse euch nie wieder allein. Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nie wieder allein. Ich bin bei euch. Vergesst es nicht. Es ist wie so ein inniges Band, das Gott und uns zusammenschnürt durch Jesus Christus. Aber jetzt passiert etwas, womit wir nicht unbedingt rechnen. Wo wir eigentlich auch sagen, das funktioniert eigentlich gar nicht. Das ist doch gar nicht möglich. Das überspitzt dieses Bild von Hirte und Schaf. Denn plötzlich passiert es und ich bin davon überzeugt, dass es noch viel mehr passieren muss, auch heute noch, dass ein Schaf plötzlich verwandelt wird. Und zwar zu einem Hirten. Da kriegen wir schon ein bisschen die Krise, oder? So als Schaf. Panik. Wie? Schaf soll Hirte sein? Funktioniert doch gar nicht. Aber Jesus, wer kann fangen? Gibt's den Ball ab. Der ist gut aufgepumpt. Ne? Jesus gibt den Ball ab. Unglaublich. Er möchte, dass das, was er bisher gemacht hat, auch andere tun. Das übersteigt einfach dieses Bild von einem Hirten und den Schafen. Aber Jesus bleibt trotzdem in diesem Bild drin, interessanterweise. Ihm ist es egal, ob man es überspitzt oder nicht überzieht. Und genau darum geht es, wenn heute Morgen Jesus gibt den Ball ab. Jesus gibt den Ball an dich vielleicht und vielleicht an mich weiter. Er behält ihn nicht bei sich. Wer weiß, wer die erste Person war, dem Jesus den Ball abgegeben hat? Petrus, genau. Petrus war das erste beförderte Schaf, so, genau. In Johannes 21, Vers 16 können wir das lesen. Und das ist das zweite von dritten Mal, wo Jesus mit ihm redet. Dort heißt es, spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, also Petrus meint er hier, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Hä, Petrus war doch auch ein Schaf, oder nicht? Scheinbar aufgestiegen. Weide meine Schafe. Dreimal fragt Jesus ihn danach, ob das Verhältnis stimmt. Stimmt das Verhältnis, Petrus? Stimmt das Verhältnis zwischen uns beiden? Ob Petrus ihn als Hirten wirklich liebt? Jesus bleibt ja der Hirte. Er hört nicht auf, Hirte zu sein. Und jedes Mal beauftragt Jesus, der Hirte, Petrus, sein Prototyp Schaf, jetzt seine Schafe zu weiden. Jesus gibt den Ball ab. Er spielt den Ball Petrus zu. Dieser Typ, der ihn verleugnet hat, der ihn eigentlich zutiefst enttäuscht hat, der gesagt hat, ich kenne Jesus nicht, wie er gefragt wurde, kurz bevor er ins Kreuz gegangen ist. Ich kenne Jesus nicht, dem gibt er den Ball ab. Und fragt, ob unsere Beziehung stimmt, oder? Hast du mich lieb? Denn Jesus kommt es nicht auf die Perfektion seiner Unterhirten an. Es kommt ihm auch nicht auf die Fehlerlosigkeit von seinem Petrus an, um diese Schafe wirklich weiden zu können. Sondern es geht ihm darum, ob er Jesus lieb hat. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Da muss ich übrigens an das hier denken. Also nicht, dass der Hirte Jesus ist in den Animationsfilmen hier, aber so dieser Sean, der, wenn der Hirte weg ist, plötzlich alles übernimmt und seine Schafe schützt vor allem Möglichen, sie befreit, wenn sie gefangen genommen werden, wenn die Schweine wieder Terror machen, sie davor beschützt und so weiter, lässt sich alles Mögliche einfallen. Manches geht gut, manches geht nicht so gut, aber übernimmt Verantwortung, weil der Hirte entweder schläft oder, keine Ahnung, einen Ausflug macht, wie auch immer. Ein aufgestiegenes Schaf, obwohl er hat sich ja selbst dazu gemacht. Er ist halt mega intelligent, so von der Serie her auf jeden Fall. Ich liebe diese Folgen. Kann man mal so schnell mal gucken, 7 Minuten oder so. Aber Jesus gibt eben den Ball ab. Er möchte, dass das, was er bisher gemacht hat, jetzt auch tut. Und das übersteigt einfach unser Bild von dem Hirten und dem Schaf. Der Hirtenauftrag bleibt nicht allein bei Jesus und darum geht es mir heute Morgen. Ich möchte euch aber eine Frage stellen. Ist dieser Hirtendienst Jesu nur an Petrus gerichtet oder gilt der allen anderen auch? Gilt er auch jedem Einzelnen von hier? Wenn du katholisch geprägt wurdest, musst du vielleicht gleich an diese Papsttum denken. Der Papst ist ja immer der Nachfolger von Petrus, der Unterhirte für alle. Aber ich sehe das Bild nicht so, was Jesus hier tut, was Jesus hier Petrus beauftragt. Was sagt denn die Bibel dazu? Ich sage schon mal vorweg, Petrus, gib ab! Und darum geht es auch, dass Petrus wirklich immer wieder auch den Ball abgegeben hat. Und er hat es auch getan in seinem ersten Brief, den er geschrieben hat, den ersten Petrusbrief, ermahnte eine Gruppe von Menschen, die Ältesten genannt wurden, die Ältesten der Gemeinde, in 1. Petrus 5, Vers 1. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden Christi, der ich auch teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Und hier gibt er diesen Hirtenauftrag dann weiter an die Ältesten. Er schreibt ab Vers 2, weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist, und achtet auf sie. Nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. Nicht um schändlichen Gewinnswillen, sondern von Herzensgrund. Nicht als solche, die über die Gemeinde herrschen, sondern als Vorbilder der Herde. Petrus hat denn schon längst abgegeben den Auftrag. Er hat Älteste eingesetzt damals, um auch wiederum eine Herde, einen Teil dieser Herde zu weiden, sie für sie da zu sein. Und ich habe echt gedacht, was für ein verantwortungsvoller Auftrag. Und ich weiß nicht, ob das jeder kann. Ich glaube es nicht, dass es jeder kann und auch jeder tun muss in der Weise. Aber hier ist es so, Menschen, also Schafe, werden andere Menschen, also auch Schafe, anbefohlen, um ihr Hirte zu sein. Und auch auf sie zu achten. Und das auch noch freiwillig. Sie sollen es freiwillig tun, heißt in unserem Text. Und da können wir uns fragen, kann man Freiwilligkeit befehlen? Tut's freiwillig! Geht das? Petrus macht es, also irgendwie, vielleicht funktioniert es hier, ja. Ich finde es klasse, dass Petrus sagt, egal was die allgemeine Meinung ist, ob man manche Sachen befehlen kann, aber wir sollen es ja freiwillig tun. Und ich glaube, um das freiwillig tun zu können, müssen wir uns von Jesus immer wieder fragen lassen, Olli, hast du mich lieb? Du hast du mich lieb? Ich glaube, aus dieser Motivation heraus tun wir die Dinge dann freiwillig. Wenn wir sie nicht für Jesus tun, dann tun wir sie für uns selbst. Gerade in solchen empfindlichen Sachen wie Leitung. Und Petrus fordert genau das. Gott soll es gefallen, was du tust. Nicht für den eigenen Vorteil. Eben das Herz muss an Gott hängen. Nicht als Menschen, die Macht haben wollen und in der Gemeinde eine Chance dafür sehen, sondern als Vorbilder für andere. Und wieder dieses Vorbild. Jesus war das Vorbild für Petrus, Petrus war Vorbild für diese Ältesten. Und die Ältesten sollen Vorbilder für die Schafe sein. Die anderen Menschen, er ist auch ein Schaf. Aber was sollen die Ältesten jetzt tun? Sie sollen das vorleben, was andere auch nachleben sollen. Was bedeutet das? Dass die Herde ehrfürchtig zu den Leitern aufschaut und that's it? Toller Leiter. Deswegen komme ich sonntags in diesen Gottesdienst. Toller Leiter. Konsum. Der macht es super. Toller Prediger. Mega Church. Meine Heimat, wo ich konsumiere. Ich glaube, sie sollen es so tun, damit auch aus dieser Herde wieder Menschen hervorleuchten. Wieder Menschen hervorleuchten, die auch Jesu Herde leiten können. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube nicht, jeder soll in die Gemeindeleitung oder in einen Ältestendienst. Nicht jeder soll die größte Verantwortung anstreben, die nur möglich ist. Aber es sollen Leute hervorleuchten durch das Vorbild anderer, die auch wiederum das tun können. Nämlich Hirte sein für eine andere Gruppe von Menschen, die vielleicht noch orientierungslos sind. Warum ist es so? Ganz einfach, weil die Ernte groß ist und weniger der Arbeiter. Das ist einer der Gründe, warum wir das tun sollen. Viele Menschen brauchen viele Vorbilder und Anleiter mit genau dieser Herzenshaltung. Diese Herzenshaltung, die Jesus in Perfektion zum Vater hatte. Petrus, der zwar versagt hat, aber für Jesus kein Problem darstellte. Und auch die Ältesten, die Petrus eigentlich ermahnen musste. Es war eine Ermahnung. Macht es nicht für euch. Macht es für ihn. Sucht nicht euren Vorteil, sondern seid gute Vorbilder. Noch ein kleiner Unterschied und noch eine kleine Scharfzeichnung. Mir geht es jetzt nicht darum, und ich möchte auch nicht sagen, werde wie Jesus oder werde wie Petrus oder werde wie die Ältesten hier. Sondern ich möchte euch herausfordern, habt ihr euch schon einmal darüber Gedanken gemacht, aus dem Schatten des Schafseins herauszutreten, dem Vorbild der Ältesten zu folgen und es ihnen nachzumachen? Habt ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht? Verantwortung zu übernehmen. Nämlich Jesus nicht nur als gutes Schaf nachzufolgen, sondern als Hirten, die im Auftrag von Jesus Verantwortung übernehmen. Und dieser Hirtenauftrag hat es in sich. Wir wissen das, wir haben hier Gemeindeleitung, wir wissen, was für Herausforderungen da sind. Und wir wissen auch, was es auch kostet und es kostet was. Aber wir brauchen noch viele Menschen, die bereit sind, diese Kosten zu zahlen. Er kostet uns vielleicht unsere christliche Schablone, die wir uns so gut für uns zugeschnitten haben, dass es für uns passt. Ich habe sonntags meinen Gottesdienst, wenn ich nicht weg bin am Wochenende, gehe ich dahin. Ich habe meine Kleingruppe, aber leiten will ich die nicht. Nee. Ich gehe dahin, am besten noch im basisdemokratischen Hauskreis. Dann muss ich halt mal so alle 4 Wochen mal was machen oder 5. Aber ansonsten ist es ganz nett. Ansonsten lebe ich halt mein Leben. Vielleicht muss man diese Schablone aufgeben, weil es kostet richtig Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Und ich sage euch auf der anderen Seite, es lohnt sich. Es lohnt sich, diesen Schritt zu gehen und die Schablone an den Nagel zu hängen. Ich habe das auch machen müssen und es kostet wirklich auch was. Und es tut auch weh, nicht mehr das machen zu können, was einem Spaß macht und der Rest, ich werde nicht dafür bezahlt, machen die anderen. Sondern zu sagen, nein, ich gehe mit Herz und Blut da rein. Und das Schöne ist, Petrus ist ja hier noch nicht fertig in unserem Text. Er schreibt noch im Vers 4, das steht schon hier unten, so werdet ihr, wenn erscheinen wird, der Erzhirte, die unverwelkliche Krone der Herrlichkeit empfangen. Ihr lieben Ältesten, wenn ihr das tut, seid gewiss, es wird etwas kommen, was so viel mehr wert ist, was dir diese Welt jemals geben kann. Es kostet zwar etwas, aber der Lohn ist unermesslich groß. Jesus, der wahre Hirte, der Oberhirte, der Erzhirte, er wird wiederkommen. Und der Lohn ist unübertroffen. Keiner kann dir das bieten hier auf dieser Erde. Was für eine Perspektive hat das für uns, wenn wir sagen, wir wollen raus aus dem Konsumerdenken hin zu dem, ich gebe alles für meinen Herrn. Ob das jetzt in der Leitung ist oder in einem Bereich, wo du einfach sagst, da gebe ich alles rein, weil mir Gott das aufs Herz gelegt hat. Es lohnt sich, Jesus nachzufolgen. Immer, zu jeder Zeit. Als Schaf, aber noch viel mehr als Hirte. Fühlst du dich heute Morgen vielleicht angesprochen und sagst, ja, ich habe mir da noch nie drüber Gedanken gemacht, dass man ja auch mehr wie nur ein Schaf sein. Wer will schon ein Schaf sein? Ich habe es vorher schon mal gesagt. Schafe sind dumm, die sehen alle gleich aus, gucken nur auf den Boden, fressen Dreck. Es gibt eine Möglichkeit zu sagen, ja, nein, ich möchte nicht nur ein Schaf sein. Ich möchte bereit sein, diesen Ball zugespielt zu bekommen. Das ist auch ein Grund, wir haben auch nächstes Jahr, glaube ich, Gemeindeleitungswahlen wieder, oder zwei Jahre, ich habe schon wieder vergessen. Für uns ist es ganz wichtig, zu sagen, ja, es sind wirklich Leute da, die sagen, mir ist es das wert, diese Zeit zu investieren, weil das, was hier entsteht, ist ein Schatz für diese Welt. Wir sind einer der Leuchttürme hier in Freiburg von vielen anderen Gemeinden, die einfach auf diesen Jesus zeigen, der alles für uns schon getan hat. Und diese Herde muss angeleitet werden. Und wir brauchen Menschen, die bereit sind, das zu tun, die Kosten zu zahlen dafür. Und ich möchte dich nicht nur als Schaf, sondern als Hirte sehen, immer mehr. Als gute Vorbilder für viele andere Menschen. Und ich gebe dir dann auch ich gebe dir dann auch, was du dazu brauchst. Und wie schon gesagt, nicht jeder wird einer dieser Hirten sein, dieser Ältesten. Jesus hat sich auch nur 12 Jünger ausgesucht. Aber jeder von uns muss überlegen, wo steht er aktuell? Ob er oder sie in der Schafsrolle bleiben soll oder ob Jesus dich gerade vielleicht aktuell ruft. Ob du weiterkommen sollst in der Nachfolge Jesu. Ob in die Gemeindeleitung, in die Mission, in Gruppenleitung, im Kochteam, im Putzteam, in der Band. Es gibt so viele Dinge, wo man anleiten kann für den Herrn. Und das Bild ist jetzt plakativ dargestellt. Es geht natürlich noch viel tiefer, dieses Bild. Aber überall da, wo Menschen Orientierung suchen und dann durch dich finden können, sind wir plötzlich in diesem Hirtendienst drin. Denn die Menschen schauen erst auf dich und auf mich. Schauen, wer ist das eigentlich? An was glaubt er eigentlich? Und was macht das mit seinem Leben? Wieso hat er so viel Hoffnung? Warum ist der grundsätzlich fröhlich, auch wenn es mal ganz schwere Zeiten gibt und er die durchleben muss, aber so eine Grundsatzfreude, die ihm scheinbar niemand nehmen kann? Und du wirst wie automatisch zu einem Hirten für diesen Menschen. Und du kannst ihn Schritt für Schritt begleiten. Dort, wo du gerade stehst. Deswegen, ich habe noch mehr Bälle. Man kann auch fangen. Aber ganz weich, keine Sorge. Deswegen abgeben, annehmen, weitergeben. Ganz einfach. Abgeben, annehmen, weitergeben. Lass das Spiel des Lebens beginnen und mit unserem Herrn gewinnen. Und darum geht's. Wir werden gewinnen, der Sieger steht schon fest und wir sind seine Mitspieler in diesem Spiel des Lebens. Und manchmal ist es ein hartes Spiel, aber wir wissen, wo wir hingehen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der nicht nur Untergebene will, die keine eigene Meinung haben oder die nicht Verantwortung übernehmen sollen, sondern du katapultierst immer wieder Menschen auch in Bereiche hinein, die einem am Anfang vielleicht auch erstmal überfordern. Wenn ich so an meinen Anfang denke, Gott, dann hier in Freiburg, dann weiß ich, von was ich rede, Herr. Aber du hast Wunder getan und du tust heute noch Wunder, dass wir heute hier sein können, als Menschen, die auf der Suche nach dir sind oder als Menschen, die dich schon gefunden haben und als Menschen, die vielleicht schon dein Zuspiel gesehen haben und bereit sind, diesen Ball anzunehmen und zu sagen, ja, ich werde Verantwortung übernehmen. Nicht für irgendwelche Menschen, nicht für die Gemeindeleitung hier, nicht für den Pastor oder für irgendjemand, sondern für dich, Jesus. Weil du mich als erstes fragst, Olli, hast du mich lieb? Und ich möchte darauf antworten, Jesus, ja, Jesus, ich habe dich lieb. Und ich möchte da, wo du mich als Hirte einsetzen willst, wirklich auch treu und freiwillig das tun, was du von mir erwartest. Die Menschen anleiten, die du mir zur Seite stellst. Und das gilt für jeden Einzelnen von uns auch. Ich danke dir, dass du noch längst nicht am Ende bist hier auf dieser Erde mit uns Menschen und dass du uns ja wirklich zu Leuchttürmen dieser Welt gebrauchen willst und gebrauchen wirst, wenn wir den Ball annehmen. Ich lobe und preise dich dafür, dass du es schon längst tust. Aber ich ringe darum, Gott, mit dir, dass du es noch viel mehr tust. Denn du bist gut. Gut. Immer gut. Amen.